Prima. Ja, dann wollen wir auch starten. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Reihe Gedanken zur Macht. Ich bin Ursula Hamann und gemeinsam mit Valentin Desvaux und dem leider schon verstorbenen Gundo Lames habe ich dieses Buch Macht und Kirche herausgegeben. Darin beleuchten namhafte Autorinnen und Autoren das Feld Macht und Kirche aus ihrer je eigenen Fachlichkeit und Perspektive zur Lektüre empfohlen. Denn Macht ist ein virulentes Thema, sowohl gesellschaftlich als auch kirchlich, in kirchlichen Bezügen dort auch und auch leider auch oft unter dem Aspekt des Machtmissbrauchs. Mit der Reihe Gedanken zur Macht wollen wir das Thema Macht und den Umgang mit Macht im Gespräch halten. An gut 16 Abenden kommen eben die AutorInnen zu Wort, lesen aus ihren Beiträgen und stellen sich uns zum Gespräch, uns den Herausgebern. Dafür haben wir genau eine Stunde vorgesehen. Das macht das Format schön knackig. Und diejenigen, die jetzt hier vor Ort sind, anders als diejenigen, die es vielleicht nachhören im Podcast oder bei YouTube als Video sehen, können sich gerne beteiligen. Schreiben Sie bitte Ihre Perspektive, Ihre Fragen in den Chat. Heute Abend ist Frank Reintgen dabei und wird den Chat beobachten und in der zweiten Hälfte des Abends Ihre Perspektiven einspielen. Jetzt aber übergebe ich gerne an Valentin Desvaux und unseren Gast des heutigen Abends, Professor Dr. Dietmar Wetzel. Herzlich willkommen.
Ja, lieber Herr Professor Dr. Wetzel, ich begrüße Sie ebenfalls ganz herzlich und bin gespannt auf das, was Sie uns zu sagen haben heute Abend. Bevor dies aber geschieht, würde ich Sie ganz kurz vorstellen. Sie haben Soziologie und Ethnologie und neuere deutsche Literaturgeschichte an der Albert-Ludwig-Universität in Freiburg studiert, sind auch Diplom-Frankreich-Wissenschaftler, repräsentieren ein ganz breites Spektrum, auch soziologisch fundiert. Sie haben 2012 an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena habilitiert mit einer Arbeit zur Soziologie des Wettbewerbs. Sie waren von 2016 bis 2019 Co-Leiter des Projektes Transformative Gemeinschaften als innovative Lebensformen der Uni Basel, ein Landesprojekt, und sind seit 2019/20 Professor für Sozialwissenschaften an der Medical School in Hamburg. Also ein ganz breites Spektrum. Sie haben viel publiziert. 2019 das Buch Metamorphosen der Macht. Und das ist ein empirisches Buch, soziologische Erkundungen des Alltags. Da sind sozusagen die Machtformen ein ganz zentrales Thema. Und seien Sie gegrüßt. Wir wollen Sie als Experten hören. Sie haben sich intensiv mit dem Phänomen Macht beschäftigt, sowohl theoretisch als auch empirisch. Was ist Ihr Arbeitsansatz Ihr Zugang zum Phänomen Macht? Und welche Kernthese liegt eigentlich Ihren Überlegungen zugrunde?
Ja, erst einmal vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung, hier heute Abend mit dabei sein zu können und auch für die Möglichkeit, ein paar Ideen vorstellen zu können und auch für Ihre Vorstellung, Herr Desvaux, bei meiner Person. Sie haben das Wesentliche, glaube ich, getroffen und eingeführt, damit man so ein bisschen weiß, mit wem Sie es jetzt zu tun haben in der nächsten knappen Stunde. Genau, ich habe eigentlich mich schon, wie Sie auch gesagt haben, länger mit dem Phänomen Macht beschäftigt und hatte dann eben vor 2, 3 Jahren mal die Idee, ich müsste eigentlich mein Wissen, was ich dazu angehäuft habe, mal tatsächlich versammeln und mal ein Buch schreiben dazu und bin eben dann bei diesen 50 Machtformen, die ich dann mal versammelt habe, gelandet und gedacht, das ist doch mal was ganz Schönes, das so quasi zusammenzubringen. Und ja, mein Zugang zu Macht ist ein soziologischer, das hatten Sie auch schon erwähnt, und auch einer der sehr stark phänomenologisch einerseits orientiert ist und dann eben auch empirisch, also Beobachtungen, ethnografische Beobachtungen, teilnehmende Beobachtungen, die ich gemacht habe und die ich auch im sonstigen Kontext immer anwende. Und das sind so meine Zugänge zu dem Phänomen Macht auch. Und ich würde jetzt vielleicht zu Beginn eine These, eine Kernthese von mir vorstellen und die lese ich dann auch der Einfachheit halb vielleicht vor, damit man sie auch gut aufnehmen kann und dann können wir ja vielleicht dann weitergehen zu den Machtformen und ins Gespräch kommen. Meine mehrschichtige These, so habe ich das auch in meinem Beitrag genannt, lautet wie folgt. Ich zitiere mich selber, wenn es erlaubt ist. Institutionen, Organisationen und Menschen müssen akzeptieren, dass Macht und Herrschaft eine wichtige Rolle im beruflichen Alltag und im privaten Kontext spielen. Dabei käme es wesentlich darauf an, geronnene und institutionalisierte Herrschaftsverhältnisse hin zu produktiven Machtverhältnissen zu verflüssigen, in Anführungsstrichen. Gelingt diese Verflüssigung und Infragestellung von Herrschaftsverhältnissen, resultieren daraus konflikt- und konsensorientierte Aushandlungsprozesse, die sich in der täglichen Begegnung in Organisationen und ebenso zwischen Menschen ereignen. So, das ist so mein Aufschlag sozusagen, oder so hatte ich auch das begonnen in meinem Beitrag, und ja, vielleicht kommen wir darüber auch ins Gespräch.
Ja, da würde sich meine erste Frage anschließen. Sie unterscheiden ja gerade auch eben in dem Zitat zwischen geronnenen und institutionalisierten Herrschaftsverhältnissen auf der einen und produktiven Machtverhältnissen auf der anderen Seite. Was ist eigentlich der Unterschied? Können Sie das beispielhaft erläutern?
Ja, das ist eine gute Frage und eine klassische Unterscheidung, auch in der Soziologie oder in Sozialwissenschaften insgesamt, dass man von Herrschaft spricht, wenn sich die Verhältnisse eben zementiert haben, wenn es der Staat als Herrschaftsordnung sozusagen etwas ist, was festgefügt ist, und im Unterschied dazu Macht eben in meinem Verständnis etwas Aushandelbares ist, eine soziale Beziehung impliziert, von der wir ausgehen und wo es eben darum geht, wer kann sich aufgrund von bestimmten Eigenschaften, Möglichkeiten gegen andere Menschen oder gegen andere Dinge durchsetzen. Und das Ganze ist eben in dem Moment eine Beziehung, und die kann sich eben auch drehen. Herrschaftsverhältnisse sind asymmetrisch, Machtverhältnisse können das auch sein, aber sind oft eben auch symmetrisch.
Und was ist der Sinn, weshalb sozusagen müssen geronnene institutionalisierte Machtverhältnisse verflüssigt werden? Was ist besser daran?
Die Idee dahinter ist die folgende, dass wenn Machtverhältnisse da sind oder wenn Herrschaftsverhältnisse aufgelöst werden oder verflüssigt werden in Machtverhältnisse, dann kann man dagegen was dagegen machen. Dann kann man Aushandlungsprozesse starten. Es gibt Konflikte, es gibt Möglichkeiten, eben das Machtverhältnis, hatte ich vorhin schon gesagt, umzudrehen. Bei Herrschaftsverhältnissen wird das schwieriger, weil die sehr stark auch über Gewaltpotenzial, Drohpotenziale verfügen, auch über legitimierte Gewaltverhältnisse, wie zum Beispiel im Staat, verfügen. Und das lässt sich schwerer hinterfragen. Kurz gesagt, Machtverhältnisse kann man im Alltag immer einquartieren. Herrschaftsverhältnisse, da braucht es oft eine Revolution, zugespitzt gesagt.
Okay, das ist eine spannende These, und die hat auch viel mit der aktuellen Situation, gerade auch der katholischen Kirche, zu tun. Und wir kommen im Grunde schon zu dem zweiten, zum eigentlichen Hauptteil Ihres Beitrags in dem Machtbuch. Das Kernstück Ihrer Ausführung ist die idealtypische Gegenüberstellung von Kirche und Unternehmen. Und dabei greifen Sie auf Formen von Macht zurück. Mein Eindruck ist, dass Sie ein Stück weit quasi Herrschaftsverhältnisse beschreiben auf der einen Seite und das sozusagen im Unterschied zwischen Unternehmen und Kirche. Und das würde mich interessieren. Können Sie vielleicht kurz skizzieren, Ihre 6 Formen der Macht, die Sie an dieser Stelle sozusagen aufführen, die eine Relevanz haben für die idealtypische Gegenüberstellung?
Ja, mache ich sehr gerne. Vielen Dank. Erste Machtform, die vielleicht die zentrale ist und die auch eine ist, die wir aus anderen Bereichen eben gut kennen, ist die Positionsmacht und Autoritätsmacht, so wie ich das genannt habe. Also eine Macht, die man hat oder die wir alle haben, wenn wir eine übergeordnete Position in einem Unternehmen oder in einer Gesellschaft einnehmen. Das heißt, das ist etwas, was ganz traditionell als positionelle Verfestigung, so nennt das auch Heinrich Popitz, begriffen werden kann. Das wäre so die eine zentrale Form. Ich glaube, die ist relativ eingängig und gut verstehbar. Damit zusammenhängt eigentlich schon die zweite Machtform. Das ist die Gendermacht, wie ich das genannt habe. Also die Macht, die man aufgrund einer Zugehörigkeit zu einem Geschlecht ausübt. Ja, also klassisch natürlich in dem Fall Männer über Frauen. Deswegen hat es ja auch dann den Feminismus gegeben, um dieses Verhältnis in Frage zu stellen. Also Gendermacht ist etwas, was, glaube ich, sehr stark eben auch mit Positionsmacht zusammenhängt und dementsprechend sich dort auch immer wieder zeigt, und wo wir ja gerade in den letzten 20, 30 Jahren eben gesehen haben, wie sich das auch ein Stück weit eben verflüssigt. Ja, da kommen wir wieder zu dieser Metapher. Das dritte ist dann schon wieder konkreter auf einer Interaktionsebene angesiedelt, die Kommunikationsmacht, also eine Macht, die man ausübt, wenn man in Interaktion ganz bestimmte Möglichkeiten hat, über Mimik, über Gestik, sich zu inszenieren, durchzusetzen, sich in eine überlegene Position zu bringen. Also das ist eine sehr spannende, wie ich finde, Machtform, die aber sehr stark eben auf der Interaktionsebene ansetzt und versucht zu zeigen, wie dort eben im konkreten Miteinander jemand dann auch Macht ausüben kann in einem Gespräch, in einem Arbeitskontext und so weiter. Dann die weitere Form, die ich mir angeguckt habe in dem Zusammenhang, ist die Verletzungsmacht. Ja, auch eine wichtige Machtform, die auch wiederum, würde ich sagen, sehr stark auf der interaktiven Ebene angreift, wo wir sehen, jemand hat eine Position, wiederum Positionsmacht in dem Sinne auch, und kann aufgrund seiner Position dann eben andere Menschen verletzen, kann andere Menschen unterdrücken, kann sie sowohl physisch als auch psychisch in eine inferiore Position bringen und nutzt das auch über bestimmte Mittel. Also wir sind dann auch relativ schnell im Verhältnis zu Macht. Ne? Also das geht dann auch in diese Richtung. Das ist diese Verletzungsmacht, die mich auch interessiert, die wir alle irgendwie auch innehaben, würde ich behaupten. Dann eben auf einer anderen und weiteren Schiene die Verschleierungsmacht habe ich dann noch genommen, ja, als weitere Machtform, die mich interessiert hat in Bezug auf Kirche und Unternehmen. Die Verschleierungsmacht, wie der Name schon sagt, hat die Möglichkeit, Dinge ins Verborgene zu zerren, Dinge sozusagen eben nicht transparent zu machen. Und das ist genau das, was, glaube ich, auch in vielen Kontexten jetzt im religiösen, aber auch in anderen Kontexten passiert, dass es dort Instrumente, Menschen, Personen gibt, die diese Verschleierungsmacht ausüben und dementsprechend auch Interesse daran haben, dass bestimmte Dinge im Dunkeln bleiben und nicht ans Tageslicht kommen. Das wäre diese Form. Und die letzte wäre die Disziplinierungs- und Kontrollmacht, die wir natürlich auch in unseren Gesellschaften allen Orten sehen. Also eine Möglichkeit, jemanden zu disziplinieren, heißt, jemanden zu bestrafen, wenn er einer bestimmten Sache nicht nachkommt. Das kann im Arbeitskontext sein, das kann aber auch in öffentlichen, in anderen Kontexten der Fall sein, dass man jemanden diszipliniert oder eben kontrolliert. Und das Spannende bei dieser Machtform ist, dass man sagen kann, es gibt eine Tendenz von der Fremdkontrolle zu einer stärkeren Form der Selbstkontrolle und der Selbstdisziplinierung. Das scheint mir auch ein wichtiger Punkt zu sein, auf den man vielleicht auch nochmal eingehen kann. Weil das ist so eine Konversion, glaube ich, die man eben gesellschaftlich sehr gut identifizieren kann.
Jetzt wird es sehr interessant. Die Frage ist ja, wie unterscheiden sich Unternehmen, wobei es wahrscheinlich eine Vielfalt von Unternehmen gibt und sie eher darauf schauen, wie moderne Unternehmensführung sich entwickelt, so ja. Ist meine Wahrnehmung, und Kirche. Wie unterscheiden die sich im Blick auf diese sechs Formen der Macht, wie Sie sie beschrieben haben? Ich glaube, wir sollten die tatsächlich jetzt mal im Einzelnen mal differenzierter durchgehen, mal draufschauen und eventuell schließen sich da ja auch Fragen an.
Ja, also ich habe das auch mal in der Vorbereitung mir überlegt, es gibt natürlich auch viele Gemeinsamkeiten, das muss man ganz klar sagen. Ja. Die Unterschiede sind eben idealtypisch sozusagen, das heißt, man verfährt so, dass man versucht, Idealtypen zu bilden, indem man sagt, so könnte es gewesen sein, also fern von der Empirie, und versucht dann zu verdichten. Und was man eben sieht bei Unternehmen, modernen Unternehmen, die ich im Blick habe, verflüssigen sie sich zum Beispiel die Positions- und Autoritätsformen stärker als im kirchlichen Kontext. Das wäre so eine Wahrnehmung von mir. Das heißt, moderne Unternehmen mit agilen, mit flexiblen, mit flachen Hierarchien arbeiten, die sozusagen versuchen, auch mehr Partizipation und auch mehr demokratische Elemente einzubauen. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein im Zusammenhang mit der Positions- und Autoritätsmacht, die ich beschrieben habe. Auch in gewisser Weise mit anderen Machtformen, auch ein Stück weit mit der Verschleierungsmacht beziehungsweise auch mit der Kommunikationsmacht, wo man eben generell im Unternehmen versucht, mehr einzubinden, mehr flache Hierarchien zu erstellen beziehungsweise eben Hierarchien abzubauen, auch Asymmetrien aufzulösen. Das ist vielleicht auch mal ein zentraler Punkt, dass man eher versucht, auf der Coworking-Ebene, auf der Zusammenarbeit, auf der Kooperationsebene zu bleiben. Und man hat eigentlich so die Idee, das ist so meine Wahrnehmung, ich bin ja auch organisationssoziologisch unterwegs, dass man die Vorstellung hat, dass sich die Machtverhältnisse wie verflüssigen, im Sinne von, jeder hat zwar natürlich weiterhin Macht, aber sie ist diffus, ja, sie ist nicht sozusagen an einer konkreten Hierarchie oder an einer konkreten Person oder an einer konkreten Gesetzgebung, wenn man so will, festgemacht, sondern sie ist eben flüssiger, sie ist volatiler, also sie flüchtiger auch auf eine Art, und dementsprechend gilt das eigentlich für alle jetzt auch beschriebenen Machtformen ein Stück weit, dass man das sozusagen als zentraler Unterschied auch hervorheben kann. Bei der Gendermacht vielleicht das noch als Punkt, hatte ich den Eindruck auch, dass man jetzt, wenn man die gesellschaftlichen Diskurse anschaut zu Gender, dass da natürlich durch den Feminismus oder auch andere Bewegungen, Queer-Bewegungen, sehr viel in der Gesellschaft mittlerweile passiert ist und auch, glaube ich, in Kirchen, aber gleichzeitig da noch ein stärkerer Nachholbedarf da ist, wenn es um die Fragen von Inklusion und Einschluss und Partizipation von solchen Fragen geht, also Fragen, die bezüglich des Geschlechts oder von Gender. Ich glaube, da sind auch, wäre meine Aussage, die Unternehmen doch ein Stück weiter. Gender Mainstreaming haben wir gehabt und sowas. Also das sind so Sachen, die, glaube ich, ich weiß, das gibt es auch in der Kirche mittlerweile in manchen Bereichen, aber da, ich würde sagen, da sind sie ein Stück weit konservativer aufgestellt und haben einen gewissen Nachholbedarf.
Wie erklären Sie sich denn das Festhalten an der Positions- und Autoritätsmacht? Ja, entgegen dem, was man drumherum in den Kontexten beobachtet, sieht, wie sich die Welt drumherum entwickelt. Wie erklären sich das? Wer hat den meisten Gewinn davon? Wozu ist das gut?
Ich glaube, Positionsmacht, Autoritätsmacht hat natürlich schon auch für diejenigen, die das ausüben können, was ganz Beruhigendes, weil sie wissen, die Verhältnisse sind klar, sie sind eindeutig, sie sind zugunsten des Herrschenden oder des Mächtigen sozusagen. Deswegen glaube ich schon, dass es auch in der Geschichte jetzt immer darum gegangen ist, möglichst diese Positionsmacht zu behalten und eben nicht zu früh abzugeben, weil sie eben es auch einem leichter macht, zu führen, zu regieren und auch anderen zu sagen, wie es läuft. Und ich glaube, durch Emanzipationsprozesse, durch Gleichberechtigung, natürlich gerät das ins Wanken, aber derjenige, der Autoritätsmacht oder Positionsmacht hat oder auch diejenige, die kann natürlich, möchte natürlich ein Stück weit auch ganz, ganz verständlich daran festhalten, weil es vieles im Alltag erleichtert.
Dann frage ich mal umgekehrt, wie erklären Sie sich denn, dass so viele das mitmachen? Sie sehen es ja anders. Also so viele, die sich in Kirche bewegen, tragen das System ja mit. Ja? Haben die möglicherweise auch Vorteile durch dieses System? Also sind die Vorteile nicht nur einseitig von oben, sondern gibt es auch Vorteile von unten durch dieses System? Also was sozusagen, welches Arrangement erhält genau diese Machtkonstruktion?
Ja, ich glaube, da haben Sie einen wichtigen Punkt. Ich denke schon, dass das Gehorsam jetzt auch im Herrschaftsverhältnis oder im Machtverhältnis etwas bringt, auch eine klare Position eben für den Unterlegenen bringt, auch dann eine klare Abhängigkeitsstruktur impliziert, sodass dann die Person auch weiß, was eben läuft, was nicht läuft. Und alles andere macht es dann auch vielleicht mühsamer. Also sprich, die modernen demokratischen Verhältnisse sind ja toll, sind auch, würde ich sagen, besser normativ gewertet, aber sie brauchen Aushandlungsprozesse. Ganz vieles muss verhandelt werden. Wir sehen es bei der Gendermacht. Ganz vieles wird in Frage gestellt. Das macht sehr, sehr viel Arbeit, ist aber notwendig. Und ich glaube, auch für diejenigen, die jetzt in einem kirchlichen Kontext vielleicht eher die unterlegenen Positionen einnehmen, würde das ja auch bedeuten, das ist anstrengend. Da muss man aktiv was dagegen machen. Und man riskiert ja auch was. Ja, das kommt vielleicht noch dazu, dass man vielleicht auch Angst hat, sozusagen dann dieses Verhältnis nicht mehr ausfüllen zu können, beziehungsweise eben unterlegen bleibt und sich nicht traut. Ein Komplex, den ich auch nochmal in der Vorbereitung jetzt für heute Abend eben mir überlegt habe, und den finde ich sehr spannend, auch vielleicht für eine Diskussion, ist der Zusammenhang zwischen Macht und Angst. Das, also als Gefühl, nicht jetzt rein als kognitives Problem, sondern als Gefühl. Macht, derjenige, der Macht ausübt, benutzt dann eben auch die Angst des Unterlegenen und erzeugt ein Angstgefühl und kann dadurch dieses Machtverhältnis auch aufrechterhalten, weil die Personen und unser Grundgefühl heutzutage ist auf Angst, dass es dann eben auch dazu hilft, sozusagen dieses Machtverhältnis zu zementieren. Also das finde ich einen ganz spannenden Komplex, sowohl jetzt für die Unternehmensseite, aber auch für den kirchlichen Kontext, glaube ich. Da muss man über Angst, auch über Scham, also über Emotionen sprechen, was ich in meinem Beitrag nicht gemacht habe.
Das geht. Das erleben wir gerade jetzt in der katholischen Kirche. Die aktuellen Entwicklungen zeigen ja gerade sozusagen, dass die Akteure, die Kirchenmitglieder, die Aktiven nicht mehr bereit sind, genau dieser Angst sozusagen zu folgen und sich zusammentun. Ja. mit ja, gravierenden Konsequenzen auch. Unterscheidet sich die Art und Weise, wie Frauen Macht ausüben, von der Art und Weise, wie das Männer tun?
Das ist ein schwieriger Punkt.
Naja, das könnte ja die Frage wäre ja für Kirche, welche Konsequenz hätte das, wenn man Frauen gleichberechtigt sozusagen an ihren Führungspositionen teilhaben lassen würde? Üben die anders Macht aus?
Ja. Also da muss man vorsichtig sein. Ich glaube, dass man, dass sich das im Lauf der Zeit angleicht. Also meine These ist, wenn immer mehr Frauen in Führungspositionen kommen, dann üben sie eigentlich auch ähnliche Macht aus wie Männer. Man könnte vielleicht einen Unterschied wagen, indem man sagt, Frauen und Männer unterscheiden sich durch die Art des Vorgehens, also im Sinne von direkte, aktive Ausübung und indirekte Formen. Das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, dass es dort Unterschiede tatsächlich gibt. Ja, aber da muss man auch vorsichtig sein, weil wir alle in der gegenwärtigen Zeit natürlich dazulernen. Und ich bemerke das im Arbeitskontext zum Beispiel, unabhängig vom Geschlecht, dass sehr viele indirekten Formen von Macht ausgeübt werden. Und deswegen habe ich da auch die These, dass sich das eigentlich verschleift. Also ich glaube, das wird man wird schwerlich dann irgendwie sagen können, beim Konkurrenzverhalten und beim Wettbewerbsverhalten, mit dem ich mich beschäftigt habe, ist es übrigens ähnlich. Da gibt es Studien, die zeigen, ja, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Und aber es gibt auch ganz viele Studien, die sagen, nein, das spielt überhaupt keine Rolle, es geht um den Kontext. Und bei Macht würde ich das so ein bisschen ähnlich sehen. Also ich wäre ein bisschen vorsichtig, das so quasi auf Geschlecht zurückzuführen, sondern mehr auf die Umstände, auf die Situation, auf die Konstellation. Und meine These wäre, dass sich das im Laufe der Zeit verschleift.
Okay, also ich höre raus, Ihre These wäre, ein Austausch von Personen würde erstmal nicht so viel verändern. Es käme auf eine Veränderung der Prozesse an, womit wir dann tatsächlich bei den anderen Formen der Macht wären. Kommunikationsmacht, Verletzungsmacht, Verschleierungsmacht. Vielleicht sagen Sie dazu noch was, zu den Unterschieden.
Ja, es geht dann um diese Fragen, wie man das konkret anbringen kann, beziehungsweise wie eben dann auch Männer und Frauen auf dieser Ebene Kommunikationsmacht, Verschleierungsmacht oder auch Verletzungsmacht tatsächlich ausüben können. Und auch da glaube ich, dass es eben sehr stark auf das prozessuale Moment ankommt, aber nicht nur auf das Prozessuale, sondern es kommt auch auf die Institutionen drauf an. Also man kann es nicht alles den Individuen, Männer, Frauen oder anderen Geschlechtern zumuten, glaube ich, gerade wenn es auch um Fragen von Macht geht, sondern es geht sehr stark um das institutionelle Moment auch, das man berücksichtigen muss. Und die Prozesshaftigkeit ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, das prozessuale Moment scheint eben wichtiger zu sein als der Eigenschaftsbereich. Und was jetzt Kommunikationsmacht oder Verletzungsmacht anbelangt, da würde ich auch sagen, das ist etwas, was alle Geschlechter ausüben können, wo natürlich vielleicht historisch gesehen Männer jetzt im kirchlichen Kontext mehr in der Lage waren, das auch auszuüben als Frauen. Aber das würde ja nicht bedeuten, wenn das jetzt sich drehen würde oder wenn jetzt mehr Frauen dann tatsächlich dort aufschlagen können und dabei sind, dass es dann sozusagen anders wäre. Das müsste man empirisch dann gucken, ob es so ist. Aber wie gesagt, da wäre ich vorsichtig.
Gucken wir nochmal auf den Unterschied zwischen Organisationen, die Sie betrachtet haben, und Kirche im Blick auf Kommunikationsmacht und Verletzungsmacht. Wie würden Sie sagen, unterscheiden sich Kirche und moderne Organisationen im Blick auf Kommunikationsmacht?
Kommunikationsmacht in Unternehmen ist eben aus meiner Sicht und meiner Beobachtung her etwas, was wieder mit diesen flachen Hierarchien zusammenhängt, beziehungsweise mit diesen konkreten Aushandlungsprozessen, die man in Unternehmen hat. Also wo viel weniger, ich habe es auch im Projekt selber erlebt, wo viel weniger klar ist, wer übernimmt jetzt die Führungsrolle, wer ist jetzt quasi tatsächlich in der Lage auch, sich durchzusetzen, sondern es kommt sehr stark auf dieses kommunikative Modell in der Machtform an. Und es kommt eben darauf an, wer dann auch tatsächlich die Chance hat, sich dann durchzusetzen. Im kirchlichen Kontext gibt es das, denke ich, auch, aber es ist nicht so stark, beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass dort Kommunikationsmacht natürlich ausgeübt wird, aber eher hierarchisch und asymmetrisch aufgestellt ist. Das ist meine These von vorhin, dass ich eben glaube, dass generell die Unternehmen ein Stück weit flacher aufgestellt sind, vielerorts agiler aufgestellt sind, mit agilen Organisationsformen, flexiblen Formen. Und in der Kirche vieles, denke ich, in den letzten Jahrzehnten noch sehr stark doch verkrustet war oder sehr stark klar war, wer dann auch die Kommunikationsmacht ausübt, wer nicht. So.
Das heißt, würden Sie die These unterstützen, dass Sie sagen, Kommunikationsmacht hängt in Unternehmen eher an Personen und deren Kompetenzen, während sie in Kirche eher an Positionen und Zuständigkeiten hängt?
So kann man es vielleicht jetzt idealerweise zuspitzen. Ja, das kann man, würde ich schon unterschreiben. Ja, in diese Richtung kann es schon gehen. Ja, stimmt.
Und das würde bedeuten, dass in Unternehmen natürlich sozusagen sehr flexible Rollen definiert werden, also gerade auch in flachen Hierarchien, die von unterschiedlichen Personen besetzt werden können und die auch sozusagen sehr leicht veränderbar sind, als Rolle, aber auch in der Position.
Genau.
Verletzungsmacht spielt in der katholischen Kirche gerade aktuell eine große Rolle, ist ein dickes Thema. Also Vulneranz, Vulnerabilität, wie unterscheiden sich Unternehmen dort? Gibt es das in Unternehmen nicht?
Oh doch.
Gibt es das anders? Was macht den Unterschied aus?
Vielleicht der Unterschied, würde ich sagen, hat mit Transparenz und Intransparenz zu tun. Also diese Nähe- und Innenverhältnisse, die ich auch aufgegriffen habe in meinem Beitrag, also quasi die intimen Nahverhältnisse, die vielleicht eher im verschlossenen, jetzt im kirchlichen Kontext ablaufen und wo vieles im Verborgenen geblieben ist. Und jetzt kommt ja immer mehr auch ans Licht. Und das heißt, der Zug, der Zwang auch zur Transparenz, den sehen wir ja jetzt gerade in den letzten Tagen und Monaten sehr, sehr deutlich. Mein Eindruck ist, dass es in Unternehmen nicht dieses Transparenzproblem häufig gibt. Das gibt es teilweise auch, aber weniger. Also ich glaube, dass Unternehmen, also wenn dort etwas passiert oder wenn dort ein Vergehen stattfindet, also ich habe das auch in einigen Kontexten miterlebt, aus der Ferne, das kommt dann sehr schnell auch ans Licht. Und ich habe das Gefühl, dass Unternehmen oder Institutionen, auch zum Beispiel Universitäten, dass dort ein Stück weit die Transparenz, jetzt auch im Zuge der Digitalisierung übrigens, stärker geworden ist und stärker ist als im Vergleich jetzt zum kirchlichen Kontext, soweit ich das so sehe. Und da, glaube ich, ist die Gefahr viel größer, dass diese intimen Nahverhältnisse, sozusagen dieses asymmetrische Machtverhältnis, verschlossen bleiben und dementsprechend diese Machtverhältnisse auch nicht ans Tageslicht kommen und dementsprechend man aktiv Aufklärung betreiben muss. Das ist ja auch so ein wichtiger Punkt für mich, dass das tatsächlich dann diese Transparenz schafft über Öffentlichkeit, über Diskussionen, über betroffenen Gruppen, die dann sozusagen sich äußern und auch sagen, Moment mal, da läuft etwas falsch. Und ich glaube, in unternehmerischen Kontext, wenn dort etwas schief geht, zumindest die Unternehmen, die ich kenne oder auch mit denen ich mich beschäftigt habe, geht das relativ schnell, dass wenn da was schief läuft, dann wird interveniert.
Gibt es dort verlässliche Routinen und Mechanismen, das aufzudecken, das zu entdecken in Unternehmen? Also im katholischen Kontext wird ja gerade im Bereich Prävention aktuell sehr viel gemacht, um genau diese Transparenz herzustellen. Ja, meine Frage wäre, ginge so in die Richtung, haben das Unternehmen auch vergleichbar oder ist es von der Haltung her schon ganz anders?
Ich glaube, es gibt schon Vergleichbares daran. Es gibt auch Möglichkeiten, also wenn etwas schiefläuft, dass man dann zum Ombudsmann geht oder zur Ombudsfrau und sich dann irgendwo eine Stelle oder man geht zu einer psychotherapeutischen Beratungsstelle oder man geht zu jemandem, der sozusagen auch dann tatsächlich dort vor Ort zuständig ist. Also ich habe das selber auch erlebt, dass man dann, wenn man das Gefühl hat, man wird irgendwie schlecht behandelt oder man hat das Gefühl, da läuft was schief, dann kann man auch dann zum Beispiel im universitären Kontext kann man dann sehr schnell dann auch die Stellen aufsuchen und kann dann auch was tun. Und ich glaube, dass die Scheu ist da nicht so groß. Ich glaube, sind wir beim Thema Angst. Die Angst ist da vielleicht auch vorhanden, aber vergleichsweise kleiner als vielleicht in einem kirchlichen Kontext, der dann oft auch noch mit autoritären Ritualen oder mit konservativen Modellen dann auch operiert und wo das dann zwar auch jetzt geschieht, das finde ich auch richtig so, aber wo das länger dauert, bis sich dann sowas durchsetzt.
Haben Sie eine Erklärung für diese Angst, für die Stärke der Angst?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie gesagt, ich bin jetzt im Zuge der Vorbereitung auf heute Abend darauf gestoßen, dass Macht und Angst als Grundgefühl vielleicht doch das Entscheidende ist oder eines der Entscheidenden ist. Und ich glaube schon, wenn ich mir das so überlege, jetzt aus der Ferne betrachtet, die Geschichte der Kirche, der Religion aus den letzten, sagen wir mal, hunderten Jahren und auch, dass da, dort mit Ängsten immer operiert worden ist. Ich glaube, dass das etwas ist, dass man als Ritual oder als Normalität auch ein Stück weit benutzt hat. Also wenn ich mich selber an meine eigenen kirchlichen Erfahrungen erinnere, dann hatte das auch immer auch ein Stück weit was mit Angst und mit Bestrafung oder Angst vor Bestrafung zu tun, etwas falsch machen zu können oder etwas nicht richtig erfüllen zu können. Ich glaube, das ist jetzt eine gewagte These vielleicht, aber ich glaube schon, dass in religiösen Kontexten oft mit Ängsten, auch mit Scham, auch in puncto Sexualität, aber nicht nur, auch dort natürlich gearbeitet wird. Also ich glaube, es ist eine, Foucault würde sagen, ist eine Regierungstechnik, ist eine Führungs- oder Regierungstechnik, die vermutlich im kirchlichen Kontext eine sehr starke Rolle gespielt hat und ja auch dann für diese Zustände gesorgt hat, die wir jetzt haben. Und ich glaube, wenn man einen offenen Umgang mit Ängsten hätte und auch wirklich sagt, dass jetzt auch die Kirche vielleicht Angst hat, dass sie Macht abgeben muss und dass sie bestimmte Dinge anders machen muss, kommt man wahrscheinlich ein Stück weiter.
Das Ganze hängt ja ganz viel mit der Macht zusammen, mit der Möglichkeit zusammen, Macht zu verschleiern, Machtverhältnisse zu verschleiern und Machtverhältnisse zu kontrollieren oder nicht zu kontrollieren. Auch da haben Sie ja mal drauf geguckt, sozusagen auf Kirche und auf Unternehmen. Gibt es da Spezifika, Unterschiede, die Sie für sich herausgearbeitet haben?
Es ist so ein bisschen analog zur Verletzungsmacht vielleicht sogar, dass man sagen kann, das haben wir auch mal überlegt, dass tatsächlich diese Verschleierung, ähnlich jetzt, wie ich es vorhin argumentiert habe, im kirchlichen Kontext doch sehr stark auch funktionieren konnte und kann, weil es eben hinter verschlossenen Zimmern oder in Räumlichkeiten dann dementsprechend bleibt und man auch immer so eine geheimnisvolle Aura natürlich dort vielleicht stärker vorgefunden hat und vorfindet. Und dementsprechend dort eben Verschleierung auch ganz gut funktionieren kann. Was aber nicht heißt, dass es im unternehmerischen Kontext das nicht auch gibt. Ja? Also Stichwort wieder Transparenz. Ich glaube, wir leben alle unter diesem Transparenzdiktum sozusagen. Und es wird auch sehr viel an die Wahrheit gezerrt über Medien, über Journalismus und so weiter. Kritische Akteure, auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen natürlich. Aber ich würde schon sagen, auch da gibt es wieder so ein kleines Missverhältnis zwischen dem, was im Unternehmen schon gemacht worden ist, was vielleicht im kirchlichen Kontext erst jetzt seit ein paar Jahren angelaufen ist. Ja, also diese Tendenz zur Verschleierung, die ist schon, ja, ist ein spannendes Thema. Ja, also wobei eben auch die Frage ist, muss dann alles immer transparent sein oder was darf auch vielleicht tatsächlich mal geheim bleiben, ist eine große Diskussion, die wir jetzt auch gerade in sozialwissenschaftlichen Kontexten haben.
Hat die Kirche noch Disziplinierungsmacht?
Ja,
natürlich. Das ist die letzte Macht. Worin besteht die denn, aus Ihrer Sicht?
Ja, indem sie, also Kontrolle und Diskriminierungsmacht nehme ich ja zusammen, indem sie ganz bestimmte Riten durchführen kann, indem sie bestimmte Rekrutierungsprozesse so durchführt, wie sie durchführt, indem sie bestimmte Vorgaben macht, indem sie bestimmte Menschen qua Geschlecht zulässt oder nicht zulässt oder weniger zulässt. Dort sehen Sie eine starke Form von Disziplinierungs- und Kontrollmacht. Und
ich also glaube, die Exklusionsprozesse, die Sie gerade beschreiben.
Die Exklusionsprozesse auf jeden Fall, die damit reinspielen und eben auch Unterdrückungsverhältnisse, dass man bestimmte kritische Stimmen nicht gelten lässt. Das hat ja auch was mit Disziplinierung zu tun, dass dann dementsprechend ganz stark darauf geachtet wird, dass man die Menschen, ich sage jetzt mal, klein hält oder eher diszipliniert im Sinne von, dass sie nicht vielleicht auch zu kritisch sind, ja, und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man dann ansetzen müsste, zu sagen, will das eigentlich, wollen das die Kirchen auf Dauer so haben oder wollen die vielleicht lieber tatsächlich auch kritische und mündige Bürgerinnen und Bürger in ihren Reihen dann tatsächlich haben, und die gibt es ja auch zum Glück, ja, also ist ja auch völlig klar, aber das müsste, glaube ich, noch stärker stattfinden, sodass dann eben auch nicht der Eindruck entsteht, dass doch viel über Exklusion noch läuft und der Anspruch der Inklusion zwar da ist, aber ja, auch gegenüber anderen Religionen dann doch nicht so stark ist.
Bevor wir zu Ihrem Fazit kommen, würde ich unsere Zuhörer nochmal bitten auffordern, auch den Chat zu nutzen, um Ihre Kommentare, Fragen, was auch immer einzuspielen. Also wir haben Sie als Experten, der von außen drauf guckt, soziologisch drauf guckt, auch hier die Möglichkeit zu nutzen, Sie an dieser Stelle zu befragen. So, jetzt kommen wir zum Fazit. Sie machen vier Handlungsempfehlungen. Und zwar Handlungsempfehlungen aus einer sozusagen Außenperspektive, aus einer soziologischen Perspektive, wenn Sie gucken auf moderne Unternehmen, wie die sich weiterentwickeln. Aus dieser Perspektive würden Sie sagen, im Blick auf die Macht, was sind die wichtigsten sozusagen Impulse, die Sie Kirche, wem auch immer, da können wir noch nachfragen, wem Sie diese Impulse geben. Ja? Ja, ja. Das ist eine der nächsten Fragen. Aber erstmal diese Impulse zu benennen.
Also ja, genau. Meine erste These wäre in dem Zusammenhang, so habe ich sie ja auch aufgeschrieben gehabt, dass also Macht und Herrschaft müssen jetzt unabhängig von der Organisationsform, müssen als anthropologische Konstanten begriffen werden. Ich glaube, es macht keinen Sinn, sozusagen von Herrschaft freien Räumen zu träumen. Ja, das, glaube ich, geht nicht. Sondern man muss sich der Sache stellen. Man muss aber auch gucken, wo gibt es akzeptable Formen von Macht, wo gibt es produktive Machtformen, die man auch braucht, in Kommunikationszusammenhängen zum Beispiel, in Interaktionszusammenhängen. Das wäre das Erste. Also wir können nicht ohne Macht, ohne Herrschaft.
Genau, da hätte ich gleich mal eine Frage dazu. Ja. In der Kirche ist tatsächlich, gibt es das Ideal, einen machtfreien Raum zu haben. Ja? Der wird aber nicht nur sozusagen von denen bedient, die möglicherweise keine Macht haben, sondern der wird auch von Mächtigen bedient. Ja? Also dienende Leitung zum Beispiel. Ja? Also ein wunderschöner Begriff. Ist die Idee des machtfreien Raumes oder dienender Leitung hilfreich oder schädlich aus Ihrer Perspektive? Ist es eher Teil der Lösung oder Teil des Problems?
Teil des Problems im Sinne der Umsetzung, wenn es so etwas gibt. Wenn wir jetzt im Prinzip auf die herrschaftsfreie Kommunikation schauen, im Sinne von Jürgen Habermas, der ja auch von machtfreien Räumen träumt oder diese aufgestellt hat, dann wäre es als Idealvorstellung natürlich gar nicht mal verkehrt. Man muss dann nur aufpassen, dass man dann nicht quasi so einen idealen, machtfreien Raum baut und dementsprechend dann auch glaubt, dass sich der so einfach umsetzen lässt, sondern das wäre so meine Warnung, dass man, glaube ich, relativ schnell in solchen Räumen auch wieder Machtverhältnisse vorfinden wird. Und die Illusion wäre zu sagen, wir machen jetzt einen machtfreien Raum und dann wird alles schon gut. Ne? Also ich glaube, da bin ich skeptisch.
Oder es wird verbrämt, sondern reale Machtverhältnisse werden verbrämt im Sinne von dienende Leitung. Ne?
Genau, es kommt dann zu solchen schönen Begrifflichkeiten oder es kommt zu solchen schönen Umdefinitionen, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend ist dann immer die Frage, wem nützt das eigentlich? Ja? Nicht nur die Frage nach der Macht ist dann interessant, sondern auch die Frage, wer hat denn eigentlich was davon, dass man solche machtfreien Räume definiert und wer profitiert? Und wer muss dann nachher wieder kuschen oder wer muss dann nachher sagen, naja gut, dann bin ich halt dabei, aber eigentlich finde ich es ja blöd.
Okay, Sie haben noch weitere sozusagen Empfehlung, die Sie geben würden.
Ja, also Gleichberechtigung, Thema Gleichberechtigung, Kampf um Gleichberechtigung und gleiche Rechte müssen weiterhin natürlich eingefordert werden und es bedarf einer fortlaufenden, ich habe es so genannt, Dekonstruktion des immer noch mächtigen Patriarchats. Also das, ich glaube schon, dass diese Situation der Gleichberechtigung, auch der Frage der Inklusion von möglichst vielen Menschen eine sehr wichtige ist und dass es da einen Kampf ja schon länger gibt und der muss auch fortgesetzt werden. Das wäre so meine zweite These.
Das Wort Kampf bringt mich auf was? Geht das stetig oder geht das nur disruptiv?
Kampf. Idealerweise geht das immer stetig und ist es etwas Fortlaufendes. Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen Kämpfen, die man diskursiv und die man vielleicht praktisch führt. Aber disruptiv heißt ja dann, okay, man muss auch mal vielleicht innehalten und dann legt man wieder los, ja. Also das kann man natürlich, also da geht es dann um Machttaktiken vielleicht auch, ja. Man muss ja auch dann Macht geschickt einsetzen oder muss dann versuchen, Gleichberechtigung nicht nur einzufordern, auch zu fragen, wie kann ich das geschickt und möglichst klug umsetzen. Insofern, ja, am besten fortlaufend oder stetig, aber halt, wenn dann auch mal nötig, disruptiv.
Okay, Ihre dritte Empfehlung.
Dritte Empfehlung, ja, es geht um die autoritative Macht. Ich glaube, das ist etwas, wo ich ganz klar sagen würde, diese autoritative Macht, die muss eingeschränkt werden. Ja? Also es kann nicht sein, dass bestimmte Personen im kirchlichen oder auch im Unternehmenskontext über sehr, sehr viel Positions- und andere Machtformen verfügen und eben autoritäre Macht ausüben und dementsprechend andere dann unterdrücken beziehungsweise ihre Macht missbrauchen. Ja? Und da kann man auch immer unterscheiden, dass Charisma war ja auch so ein Punkt von mir, dass man, wenn man charismatisch sozusagen dann führt oder wenn man charismatisch unterwegs ist, kann das sowohl einen positiven als auch einen negativen Einfluss haben. Das kann natürlich dazu führen, dass man dann jemandem auch besonders gut vertraut, aber es kann natürlich auch sein, dass die Person das ausnutzt oder dass sie das ein Stück weit dann auch missbraucht eben. Und deswegen, also autoritative Macht, finde ich, müsste man versuchen einzuschränken und müsste man auch möglichst ja auch wieder bekämpfen, würde ich so sagen.
Okay. Geht eigentlich Machtkontrolle in einer absoluten Monarchie?
Von Seiten des Herrschenden schon, ja.
Inwiefern?
Der kann sich ja dann sozusagen das alles so einrichten, wie er das gerne hätte. So meine ich das jetzt. Ne?
Also könnte seine Entscheidungen an diskursive Prozesse binden. Ja, so, genau. Das ginge.
Das wäre die Möglichkeit. Und davon träumen vielleicht auch manche Herrschenden.
Ist es nachhaltig? Wird das Kirche nachhaltig verändern?
Das ist eine schwierige Sache. Ich glaube, dass was jetzt im Zuge der Machtdiskussion natürlich jetzt ein bisschen jetzt vielleicht noch nicht so klar rausgekommen ist, ist ja, dass es ja da immer auch heutzutage ganz viele Institutionen, Prozesse, Unternehmen, Konzerne, riesige Konzerne sind. Manche sprechen davon, dass 150 Menschen uns alle mehr oder weniger beherrschen auf ihrer Konzernmacht, dass man das natürlich auch nochmal durchleuchten müsste. Ja? Also die Macht ist wirklich volatil und sie ist flüssig und sie ist in unseren kapitalistischen Zeiten überall und nirgends, jetzt mal so paradoxal gesagt.
Können Sie sich die katholische Kirche als konstitutionelle Monarchie vorstellen?
In der heutigen Zeit.
In der heutigen Zeit, aber auch als Institution.
Vorstellen kann ich mir das schon. Die Frage, ob ich das möchte, wäre vielleicht dann die Frage der normativen Bewertung. Vorstellen könnte ich mir das schon. Aber ich glaube, der Weg geht bei der Kirche Richtung Demokratisierung und Richtung demokratische Einbindung und Transparenz. Und ich glaube, das wäre der Weg, der am ehesten dazu führen kann, dass man die Kirche auch, ich sage es mal, fit fürs 21. Jahrhundert macht. Und leider sind die Prognosen diesbezüglich, also was das anbelangt, ja nicht so gut, also Thema Kirchenaustritte und so weiter. Also ich glaube, da muss man sich schon was überlegen. Aber ich persönlich bin ein Verfechter der Demokratie und halte daran fest. Und ich glaube, dass auch solche Institutionen wie jetzt die Kirche da nicht dran vorbeikommen. Das ist der einzige Weg.
Das hieße aber, dass die katholische Kirche einen reformatorischen Prozess anstreben müsste.
Absolut.
Oder möglicherweise auch nachholen müsste, den andere schon sozusagen Jahrhunderte vorher gemacht haben.
Absolut richtig, genau so meine ich es. Also nachholen und auch dann dringend nachholen und dementsprechend sich auch neu aufstellen. Da wird ein großer Transformationsprozess notwendig sein, um das hinzubekommen, mit Ergebnis offen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Aber ich glaube, da gibt es keinen Weg, der daran vorbeiführt. Übrigens teilt das die Kirche mit anderen Institutionen in der Gesellschaft auch, finde ich. Ja, also, weil wir sind in einem großen Transformationsprozess mit Polanyi und anderen gesprochen und da ist die Kirche mittendrin.
Bevor wir die tatsächlich auch nochmal in den Chat gucken, letzter Punkt, Sie sprechen von unabhängigen Kontrollen. Das ist die letzte Empfehlung, die Sie geben. Ja. Was meinen Sie damit?
Ja, dass man im Prinzip jetzt auch im aktuellen Zusammenhang, dass man radikal versucht, eben die Aufklärung tatsächlich voranzutreiben und dass man unabhängige Kontrollen braucht und dass es nicht sein kann, dass man sozusagen Gutachten zurückhält oder dass man bestimmte Instanzen dann versucht zu beeinflussen. Also mit unabhängigen Kontrollen meine ich, dass man wirklich von außen Gutachterinnen und Gutachter beauftragt, jetzt auch in den Fragen des sexuellen Missbrauchs, dass man dementsprechend klar sagt, da muss jemand von außen drauf schauen und muss dann tatsächlich gucken, was läuft. Und da ist wiederum Stichwort eben Transparenz. Man muss schauen, dass das möglichst transparent geschieht, sodass dann auch tatsächlich die Kirche dann auch dementsprechend ein Stück weit kontrolliert wird. Weil jedes Unternehmen wird ja auch kontrolliert, muss sich auch kontrollieren lassen, ja, muss auch ihre Zahlen, muss ihre Prozesse niederlegen, muss das größtenteils auch veröffentlichen. So meine ich das ein bisschen, ja, dass man auch eine gewisse Kontrollfunktion wahrnehmen lassen muss und dass man es nicht so machen kann, dass man sagt, ja, wir machen das schon selber, wir kontrollieren das schon und wir werden schon dafür sorgen, dass sowas nicht mehr passiert. Dann würde ich sagen, dann geht's schief.
Das funktioniert nicht. So, Frank Heintgen, du hast auf den Chat geguckt. Was hast du gesehen, gehört? Mitbekommen.
Genau. Also Es gibt doch eine Menge Resonanz jetzt auf das, was Sie, Herr Wetzel, so darlegen. Aufgegriffen wird das Thema Macht und Angst und den Zusammenhang, den es da gibt. Aufgegriffen wird das, was Sie ja auch geschildert haben, machtfreie Räume wird es so nicht geben in irgendeiner Form. Das war ja Ihre Grundthese, ist Macht immer auch vorhanden. Ja, spannend, glaube ich, waren so Aspekte rund um das Thema, wie geht denn jetzt eigentlich das Verflüssigen von Herrschaft in Macht hinein? Was sind da Mechanismen? Also Unternehmen waren ja früher durchaus auch in stärker paternalistisch-hierarchischen aufgestellt und sind jetzt in eine Veränderung gekommen. Wie konnte das geschehen? Ist es der Kontext? Sind es einzelne Akteure in den Organisationen? Also so im Chat zeigt sich ein bisschen die Suche danach, wo sind denn Hebel gegebenenfalls, um eine Entwicklung, so wie Sie sie beschrieben haben, zu verstärken? Ja, und es wird nochmal darauf hingewiesen, dass zum einen die Kirche ein besonderes Unternehmen ist und sie nicht nur im Berufsbereich prägend ist, sondern irgendwie den Anspruch hat, den ganzen Menschen so zu erfassen. Aber auch der Hinweis, ist das nicht ein bisschen zu undifferenziert? Es gibt auch manche Organisationen, die dem, was sie von Kirche so charakteristisch hervorheben, die das auch in sich tragen. Ja, auch noch, vielleicht lasse ich es erstmal dabei, auch angesichts der Zeit. Ich glaube, da ist genug Futter drin, wo Sie vielleicht nochmal zupacken können und den einen oder anderen Impuls geben könnten.
Ja. Ja, vielen Dank. Ich beschäftige mich auch mit Resonanz. Vielen Dank für die Resonanz, die ich schon auch dann jetzt rausgehört habe. Das freut mich natürlich. Ein wichtiger Punkt, den Sie genannt haben, war ja so die Frage auch nochmal von solchen Hebeln oder irgendwelchen Mechanismen. Das ist natürlich eine wichtige Frage, auch eine, auf die ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht eine lange Antwort geben kann. Da müsste man wahrscheinlich nochmal einen weiteren Artikel dazu schreiben. Aber was man natürlich sehen kann, dass wenn es, ich habe es ja selber angesprochen, in Unternehmen hat es ja schon stattgefunden. Und ich glaube, was man sieht, ist, da haben auch viele Menschen dafür gekämpft. Ja? Also da gab es auch von der Arbeiterbewegung bis zu 68er Protestform, wenn man die mal ernst nimmt, dann hat das natürlich auch zu einer anderen Form der Demokratisierung in Unternehmen geführt. Also gerade in den Ende der 60er und 70er Jahren durch den Zusammenschluss der Arbeiter und der Studentenschaft wurde viel erreicht in Bezug auf Unternehmen und demokratische Unternehmensführung und hat man vieles sozusagen dort bewerkstelligen können. Also deswegen gibt es schon historische Formen, von denen man was abgucken kann, glaube ich, und wo man auch sehen kann, dass dann dementsprechend über solche Maßnahmen des Protests oder der Organisation dann auch dazu geführt haben, dass sich da etwas ändert. Ja? Das ist eine längere Geschichte natürlich, aber da wäre ich auch gar nicht mal so pessimistisch, weil ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten anzusetzen und Reformen anzustrengen und auch dann vielleicht Sachen, Initiativen zu starten. Ich glaube, da passiert auch einiges, was ich so wahrnehme im kirchlichen Umfeld. Und da bin ich eigentlich recht optimistisch, dass es in the long run dann auch Veränderungen geben kann, wo dann tatsächlich diese Hebel dann auch dazu dienen, diese herrschaftsverkrusteten Verhältnisse stärker zu verflüssigen. Und dann eben landen wir bei Machtverhältnissen. Das ist ja eben auch meine These. Ne? Aber da glaube ich schon, da kann man was aus anderen gesellschaftlichen Bereichen lernen. Das ist so ein Punkt, der mir
auch... Okay, also was ich höre, ist tatsächlich zu sagen, solche Hebel sind Bottom-up-Prozesse und Vernetzung. Also ja. Sie beschreiben ja die Prozesse sozusagen, das geschieht bottom-up über die Vernetzung derjenigen, die Veränderung wollen. Gravierend finde ich schon den Einwurf auch zu den machtfreien Räumen, weil ja eigentlich die Kernbotschaft heißt, Reich Gottes, ja, befreiende Botschaft Jesu ist ja eine, die sagt, genau diese Herrschaftsverhältnisse, wie wir sie kennen, wird es perspektivisch oder soll es bei euch nicht geben. Wie passt das zu Ihrer Grundthese? Und sozusagen, ist das für eine reale Welt irreal und nicht passend? Wie würden Sie auf diese Argumentation reagieren?
ja, man kann es vielleicht so ein bisschen auflösen oder ich sage immer so, herrschaftsfreie oder machtfreie Räume halte ich eben für utopisch, beziehungsweise halte ich für schwierig. Aber als Orientierung, also kontrafaktisch nennt es dann zum Beispiel Jürgen Habermas, ja, die Kontrafaktizität von solchen Räumen, dass man sagt, wir probieren es, ja, oder wenn Sie jetzt, also wenn Sie, ich sage immer, wenn man in ein Kolloquium geht, an einen universitären Kontext, da hat man erstmal den Eindruck, jetzt geht es hier um die Wahrheit und nichts als um die reine Wahrheit und Erkenntnisse. Dann bewegt man sich prinzipiell in einem machtfreien Raum. Wenn man dann aber sieht, wie die Menschen dort agieren und wie sie sich positionieren, dann habe ich wieder recht, sage ich mal, lass nämlich dann sehr schnell wieder Machtverhältnisse dann doch reinkommen und dass es eben dann doch wieder darum geht, wer kann sich jetzt auch ein Stück weit positionieren, durchsetzen. Aber die kontrafaktische Überlegung dazu, und das kann man vielleicht an Ihr Argument anknüpfen, die ist natürlich in Ordnung und die ist auch richtig, dass man sagt, man soll es doch probieren, solche machtfreien Räume möglichst mal zu installieren und auch zu geben. Das ist doch erstmal eine Idee, weil dann müssen alle anderen, die dagegen verstoßen, sich äußern und müssen sagen, warum sie dagegen verstoßen.
Könnte ein kritisches Korrektiv sein.
Absolut. Und das halte ich auch für notwendig, ja, dass man also nicht sozusagen kruder Machiavellismus oder zu sagen, ja, es geht nur um Macht und es geht nur ums Durchsetzen und ums Bessersein und Überlegen sein. Darum geht es natürlich schon, aber man kann ja auch versuchen, in bestimmten Kontexten das so hinzubekommen, dass es möglichst zurückgedrängt wird. Und es hängt dann auch davon ab, wie diese machtfreien Räume, wenn sie denn da sind, gestaltet werden. Und dass man auch wirklich dann jedem, der dann da ist, auch zum Beispiel eine Stimme gibt. Ja, und nicht einfach so tut, als wären alle gleichberechtigt und dann aber einer immer erzählt und die anderen hören nur zu. Was ist daran noch machtfrei?
Wir kommen langsam zum Schluss. Wir haben noch so 2, 3 Fragen, Schlussfragen. Das eine bezieht sich auf die aktuelle Situation, die Entwicklung, auch speziell in der katholischen Kirche, synodaler Weg unter anderem. Sehen Sie Anzeichen, dass die katholische Kirche auf dem Weg der Verflüssigung geronnener und institutionalisierter Machtverhältnisse hin zu produktiven Machtverhältnissen ist? Sehen Sie Anzeichen dafür, dass sie da auf diesem Weg ist, oder sind Sie eher skeptisch?
Das ist auch wieder eine große Frage. Ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch und sage mal, ich würde behaupten, es gibt Anzeichen, dass sie auf dem Weg ist, auch auf einem schmerzhaften Weg, sage ich jetzt mal so. Auch ein Weg, der noch lange nicht zu Ende ist. Aber die letzten Jahre haben das gezeigt und jetzt auch bei den letzten Wochen haben gezeigt, dass dort ein Prozess eingeleitet worden ist und weiter eingeleitet wird, der dazu führen wird, dass das die Möglichkeit besteht, dass man das erreichen kann. Also deswegen so eine gewisse Verflüssigungstendenz sehe ich, ohne zu unterschätzen, dass natürlich noch ganz viel Verkrustung und viele Herrschaftsmomente dort vorhanden sind. Also wir sind so in einem vielleicht in between, aber warum soll das gerade durch Akteure, durch Bottom-up-Prozesse verstärkt werden? Und ich würde sogar normativ sagen, es muss verstärkt werden, sodass man überhaupt eine Chance hat, nachhaltig sich aufzustellen, zu überlegen, sich auch Themen anzunehmen, sei es jetzt Themen der Ökologie, sei es Themen, was ist eigentlich das Verbindende von Menschen? Ja, ich habe gerade ein Buch von Michel Serre über das Verbindende gelesen, ein Essay über die Religion, und der das wunderbar beschreibt, dass eigentlich Religion ja die Größe und die Kapazität hat, Menschen zu verbinden. Wahrscheinlich gibt es keine andere Institution, die das so gut konnte und auch kann, wie die Kirche und wie die Kirchen und auch wie Religion. Also dieses Potenzial zu nutzen, wenn man das macht, dann ist man auf einem Weg hin zu verflüssigeren Machtverhältnissen und da bin ich nicht so pessimistisch.
Ja, Sie sagen ja in Ihrer These, wenn man diesen Weg geht, dann kommt man zu konflikt- und konsensorientierten Aushandlungsprozessen.
Genau.
So, was ist denn noch zu erwarten, wenn die Kirche diesen Weg weitergeht? Also welche konflikthaften und konsenshaften, aber auch konflikthaften Aushandlungsprozesse wird es geben, wenn sie den Weg weitergeht? Gibt es die Möglichkeit der Spaltung?
Das kann es geben. Ich glaube, das ist sehr schwierig vorherzusagen, was alles passieren wird. Ich glaube, was auf jeden Fall passieren wird, um es jetzt mal in die Zukunft zu sprechen, dass eben die Demokratisierung vermutlich an Fahrt aufnehmen wird und dementsprechend auch bestimmte Prozesse eingeleitet werden, von Herrschaft zu Machtverhältnissen zu kommen. Und dementsprechend ist es aber auch offen in Sachen Spaltungen oder auch in Sachen von, wie sich dann tatsächlich, ja, wie viel man Bottom-up-Prozesse tatsächlich installiert oder wie viel man tatsächlich auch zulässt. Also insofern, das ist ein sehr offener Prozess aus meiner Sicht. Ja. Und wenn das aber nicht gelingt, also wenn man quasi nicht die Zeichen der Zeit erkennt, und ich glaube, es gibt Anzeichen, dass sie das tun, als Kirche, dann kann man das wahrscheinlich auch in ein paar Jahrzehnten vielleicht, ich sage es mal, abhaken. Aber ich glaube schon, dass da Widerstand kommt. Wir haben heute Abend gar nicht so viel über Widerstand gesprochen, fällt mir jetzt gerade ein, weil Macht heißt ja auch immer Widerstand. Und wenn die Kirche widerständig bleibt oder auch noch stärker widerständig wird gegen bestimmte Sachen, dann kann sie sich ja auch wehren und kann ihren eigenen Weg dann tatsächlich vielleicht finden und gehen. Aber es muss einer sein, den Austausch mit anderen Institutionen unter Einschluss von möglichst vielen Menschen. Und da ist viel Luft nach oben. Genderfragen, Fragen von auch tatsächlich von Beteiligungsformen und so weiter. Ich glaube, da gibt es Luft nach oben. Aber mein Eindruck ist schon, dass da auch was erkannt worden ist und dass man da auch ein bisschen optimistisch sein kann, dass es so weitergeht. Und ja. Es ist notwendig.
Die letzte Frage bezieht sich tatsächlich auch nochmal auf den Widerstand. Ja. Die Kirche in Deutschland ist ja eingebunden in einen größeren Kontext, in einen weltkirchlichen Kontext. Wird der Diskurs dort weitergehen? Oder wird es dort Widerstand geben? Und werden die Kontrollmechanismen von dort aus sozusagen diesen Prozess unterbrechen? Oder wird es möglicherweise ganz differenzierte Formen von Kirche geben? Was ist Ihre Einschätzung aus einer soziologischen Perspektive? Wird es verschiedene Kirchen geben, verschiedene Sozialgestalten?
Es kann gut sein. Also man sieht ja auch so Trends, also weg von den großen Kirchen, sage ich mal, hin auch zum Beispiel zu Freikirchen oder auch das Bedürfnis sozusagen nach Spiritualität und Religiosität in anderen Bereichen aufgehoben. Das kann natürlich passieren. Ja? Deswegen wird es auch da über Widerstände, glaube ich, nur funktionieren, die Sie jetzt angesprochen haben. Ja? Also ich glaube nicht, dass man einfach so durchmarschieren kann und sich sozusagen da positionieren kann und dann sagen kann, jetzt wir bleiben so, wie wir sind oder wir machen eine kleine Reform und dann ist es so, sondern wie Sie selber sagen, es muss ein Austauschprozess mit anderen Akteuren in der Gesellschaft sein, auch über Widerstände, über Macht und Widerstände hinweg, dass man auch versucht, sich neu aufzustellen und zu positionieren. Nur so kann es gelingen und ich glaube, da muss man diesen Weg, der wahrscheinlich auch nicht ein einfacher sein wird, muss man sich dann darauf einlassen. Und sonst hat man, glaube ich, schon verloren. Also nicht einigeln und zurückziehen, sondern rausgehen und in den Kontakt, in die Auseinandersetzung, in den Konflikt, um Konsens zu suchen und zu finden.
Herr Wetzel, wir sind am Ende. Ich danke Ihnen für das intensive Gespräch. Ich danke den Teilnehmerinnen und Teilnehmern fürs Zuhören, fürs Mitdenken und übergebe jetzt an die Ursula.
Vielen Dank.
Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank, Herr Wetzel, für den Abend und wahrscheinlich auch im Namen der Teilnehmenden für Ihre Impulse. Wenn Sie Teilnehmende mögen, dann schicken Sie uns gerne ein Feedback, gerne per Mail. Wir freuen uns, wenn Sie uns Anregungen geben. Hinweisen möchte ich ganz speziell nochmal auf den 10. Februar. Dann kommt der Grand Seigneur der Pastoraltheologie Rainer Bucher zu uns und wird aus seiner pastoraltheologischen Perspektive etwas zu seine Gedanken zur Macht mit uns teilen. Herzliche Einladung dazu.